M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Embryonenforschung ist seit Jahrzehnten ein heiß diskutiertes Thema. Der Diskurs um die Forschung vereint sehr viele Facetten und Disziplinen in sich. Ethik und Philosophie, Biologie, Medizin, soziale und feministische Kritik und vieles mehr. Im Mai dieses Jahres hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften eine Stellungnahme zu dem Thema erarbeitet. Sie fordern, dass das Embryonenschutzgesetz neu überdacht wird. Ich bin Kim Fischer und ihr hört eine neue Folge M94.5 to go. Als ich von dem Thema Embryonenforschung das erste Mal gelesen habe, wusste ich erstmal nicht so wirklich, was es damit auf sich hat. Vielleicht geht es euch gerade ähnlich und ihr habt genauso viele Fragen wie ich am Anfang. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr Fragen kamen erstmal dazu. Warum ist die Forschung an Embryonen wichtig? Wieso gibt es so viele KritikerInnen und was genau sind denn nochmal Stammzellen? Ein paar Sachen habe ich noch aus dem Biounterricht gewusst, aber mir war erstmal nicht klar, dass das Thema so viele Facetten hat. Der Diskurs vereint vor allem viele Grundsatzfragen, die wir uns menschlich, aber auch gesellschaftlich oft stellen. Zum Beispiel, wann ist ein Mensch ein Mensch? Und wie weit sollte die Wissenschaft gehen dürfen? Weil das Ganze so kompliziert ist, nehme ich euch direkt hinein und hoffe, dass ich eure Fragen am Ende wenigstens zum Teil beantworten konnte. Viel Spaß bei der Folge! In Ländern wie Spanien, Belgien oder Großbritannien ist es erlaubt, an sogenannten embryonalen Stammzellen zu forschen. Stammzellen sind Zellen, die sich selbst kopieren können. Aus ihnen entstehen sämtliche Organe und Gewebe in unserem Körper. Das Besondere an ihnen ist, sie sind am Anfang so unspezifisch, dass sich erst durch ihre Teilung spezifische Zellen bilden. Daher liegt in ihr eine medizinische Hoffnung der Erforschung von vielen Krankheiten wie Krebs oder Nervenleiden. In Deutschland ist die Erforschung durch das Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 verboten. Darin heißt es in § 2:
Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor Abschluss seiner Einnistung in der Gebärmutter entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Extrakorporal bedeutet außerhalb des Körpers. Es geht also um die sogenannte In-vitro-Fertilisation oder auch künstliche Befruchtung. Und um genau diese Embryonen geht es in der Stellungnahme der Leopoldina. In Deutschland entstehen viele Embryonen im Rahmen der In-vitro-Fertilisation, die die Person mit Uterus dann aber nicht austrägt. Sie bleiben sozusagen übrig und werden über Jahre verwahrt oder entsorgt. Die Stellungnahme fordert jetzt, diese Embryos mit Erlaubnis der Eltern für die Forschung freizugeben. Das ist in Deutschland aber durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Es soll vor allem den Missbrauch von Embryonen verhindern. Dabei verhindert es aber auch naturwissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt in diesem Bereich. Das Embryonenschutzgesetz verbietet außerdem die Eizellenspende und Leihmutterschaft in Deutschland. Im Embryonenschutzgesetz ist das Wort Embryo so definiert.
Als Embryo im Sinne des Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an.
Kernverschmelzung klingt ein bisschen nach Atomkraftwerk. Es meint damit einfach, dass sobald eine Eizelle befruchtet ist und sie in der Lage ist, sich zu entwickeln, Embryo genannt werden kann. Das Gesetz verbietet allerdings nicht, embryonale Stammzellen oder sogenannte Stammzellenlinien zu importieren, um sie dann zu erforschen. Deswegen gibt es noch ein zweites Gesetz, das Stammzellgesetz. Das besagt beispielsweise, dass aus dem Ausland importierte embryonale Stammzellen vor einem bestimmten Stichtag gewonnen werden müssen. Denn das ist wiederum erlaubt. Das ganze Thema ist sehr komplex und es gibt jede Menge Positionen verschiedener Organisationen und Vereine dazu. Was spricht denn jetzt eigentlich dafür, das Embryonenschutzgesetz neu zu überdenken? Ich habe mich mit Klaus Tanner unterhalten. Er ist emeritierter Professor für systematische Theologie und Ethik der Universität Heidelberg und befasst sich unter anderem mit angewandter Ethik sowie ethischen und rechtlichen Aspekten der Stammzellforschung. Anfang der 2000er hat er in der Kommission des Bundestages zu Recht und Ethik der modernen Medizin mitgewirkt und ist Mitglied der Leopoldina. Er hat in der Arbeitsgruppe der Stellungnahme zum Embryonenschutz aus dem Mai 2021 mitgewirkt. Herr Tanner, Sie haben bei der Neubewertung des Embryonenschutzgesetzes mitgewirkt. Was war der Anlass für die Neubewertung?
Jetzt ist immer die Frage, warum diese Mischung aus Verbot in Deutschland und dann Import ist möglich. Warum ist es nicht möglich, in Deutschland aus den in Deutschland vorhandenen Embryonen solche Zelllinien zu machen, sage ich mal, und damit auch Forschung anderer Art in Deutschland zu machen? Die deutschen Wissenschaftler sind da in der schwierigen Situation, dass sie ja zum Beispiel auch in EU-Projekten mit Wissenschaftlern aus England zum Beispiel kooperieren. Dann dürfen die deutschen Forscher auch bestimmte Dinge nicht machen, weil nur bestimmte Stammzelllinien, die müssen stichtagsgerecht sein, die wenn in England mit Linien anderer Art arbeiten, dann ist das in Deutschland schon wieder nicht erlaubt. Und dass solche Hintergründe in der Beschwernisse für deutsche Forscherinnen und Forscher, die haben uns in der Kommission dann dazu gebracht, haben gesagt, diese überzähligen Embryonen sind in Deutschland nur vorhanden und die Mehrzahl, die übergroße Zahl wird nicht mehr für die Fortpflanzung verwendet, sondern wenn ein Paar ein Kind kriegt, dann. Und jetzt ist die Frage, bleiben die ewig in den Kühlschränken oder werden sie vernichtet? Und die dritte Möglichkeit wäre eben, wie gesagt, immer wenn die Eltern zustimmen, also diejenigen, die Mutter, Eizelle und Samenspender, wenn die zustimmen, dass solche Embryonen und nur diese dann für die Forschung zur Verfügung gestellt würden.
Was ist denn genau der Kern der Stellungnahme?
Diese sogenannten, ich sage mal, überzähligen Embryonen, die eingefroren ist, das war der Kern der letzten Stellungnahme. Jetzt nach 30 Jahren Embryonenschutz war der Kern dieser Stellungnahme zu sagen, sollte in Deutschland diese sogenannten überzähligen Embryonen nicht freigegeben werden dergestalt, immer wenn die Eltern das wollen, also die hier die Behandlung gemacht haben, dass die freigegeben werden dürfen für eine eng reglementierte Forschung. Das ist in England der Fall, dass sowas geht. Das wird in England sehr genau kontrolliert und reguliert. Da kann nicht einfach jeder mit diesen frühen menschlichen Zellen machen, was er will. Aber in Deutschland ist das alles verboten.
Sie waren lange Zeit Professor für Ethik. Was ist denn die ethische Perspektive auf die Forschung?
Ethisch, und wenn man über die Menschenwürde redet, dann reden wir ja bei uns erstmal über den ersten Artikel der Verfassung. Und da muss man sagen, in der Verfassung kommt der Embryo nicht vor beim Menschenwürde und Lebensschutz. Und es gibt zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch. Da ging es um die Frage, also Abtreibung und die Frage, ist jetzt im Mutterleib das menschliche Leben heranwachsenden Kindes, wie ist es geschützt, gilt für das Artikel 1 Würdeschutz. Und da hat das Verfassungsgericht aber kein abschließendes Urteil über den Würdeschutz für diese im Mutterleib befindlichen Embryonen gefällt. Das heißt, wir haben hier eine Rechtslage, die von der rechtlichen Seite her durchaus in einer gewissen Weise offen ist, also keine endgültige Entscheidung des Verfassungsgerichts. Jetzt von der ethischen Frage her, dann kommt natürlich noch eine Dimension dazu. Ethische Urteile beinhalten immer mehr als nur das Rechtliche. Jetzt, ich sage mal jetzt auch von der Theologie her und der Philosophie her, erstmal in der Philosophie war es so, dass mit Aristoteles so eine Form von auch Embryologie beginnt, die zum Beispiel heute noch in der katholischen Moraltheologie, also in der lehramtlichen Theologie, jetzt nicht bei allen katholischen Theologinnen und Theologen eine wichtige Rolle spielt. Da wurde in jedem Embryo, da ist ein Entwicklungsprogramm drin, aus so einem frühen Embryo kann sich nur ein Mensch entwickeln und nichts anderes. Und insofern ist jetzt das Schlüsselargument, ist dort die Potenzialität vorhanden, die Entwicklungsmöglichkeit zum ganzen Menschen.
Jetzt mal ganz plakativ gefragt, was bringt denn die embryonale Stammzellenforschung?
Das ist eine Frage, die Sie jetzt stellen, die natürlich auch gerne von Politikerinnen und Politikern immer gestellt wird. Sagt uns, was ist der Erfolg in 5 Jahren? Haben wir über 22 Jahre Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen? Und jetzt muss man für diesen Bereich sagen, ja, sind die Erfolge eingetreten, die man sich erwartet hat? Also eine Hoffnung am Anfang war, dass jemand, der sozusagen durch einen Sportunfall oder ein Autounfall querschnittsgelähmt ist und die Nervenzellen nicht mehr zusammenwachsen, also er auf den Rollstuhl eher oder sie angewiesen ist. Die Hoffnung war, dass man durch Stammzellforschung, also immer humane embryonale Stammzellforschung, entweder Zellen implantieren kann, die dann sozusagen wieder die Nervenbahnen regenerieren oder dass diese Zellen die vorhandenen Zellen anregen jetzt, also querschnittsgelähmter wieder laufen kann aus einer Plakatisse. Das hat man 2000 gehofft und war 2010 und 2015 und ist auch heute nicht der Fall. Also Ihre Frage, jetzt bin ich vorsichtig zu sagen, was wird der Erfolg direkt in 5 Jahren sein? Weil insgesamt solche Grundlagenwissenschaft immer in kleinen Trippelschritten vor sich geht, das ist das eine. Und offensichtlich ja diese entwicklungsbiologischen Zusammenhänge am Anfang so des menschlichen Lebens nicht nur am Anfang so kompliziert sind, dass da eben einfach weitere Forschung möglich ist. Aber die Hoffnung ist, dass bestimmte Krankheiten, zum Beispiel auch Krebsforschung, wo man sagen muss, ein bestimmter Zelltyp, den man da gewinnen kann, dass man da neue Methoden entwickeln kann, auch bei solchen Krankheiten.
Wieso sind denn genau embryonale Stammzellen so gut geeignet, um jetzt Krankheiten wie Krebs und Diabetes zu erforschen?
Es geht um die humanen embryonalen Stammzellen. Sie können mit Mäusen viel machen. Also da gibt es auch Stammzellforschung, da kommt es auch alles her. Aber der Zusammenhang ist nochmal, dass aus menschlichen Embryonen, die im Zusammenhang der In-vitro-Fertilisation, das heißt außerhalb des weiblichen Körpers vorhanden sind im Labor, dass aus diesen Embryonen diese Stammzelllinien gewonnen wurden, die die Fähigkeit haben, dass sie noch in jedem Zelltyp des menschlichen Körpers sich entwickeln können. Und dass man, ich verwende gern ein Bild vom Fluss, also wenn Sie das Wasser der Elbe studieren wollen und machen das unten in Hamburg am Ende des Flusses, am Ende sozusagen des Laufes, dann haben Sie vieles, was da reingegangen ist in diesen Flusslauf. Wenn Sie es weit oben an der Quelle machen, also jetzt im Bild, am Beginn des menschlichen Lebens, dann können Sie bestimmte Dinge natürlich besser sortieren und studieren. Also ich nenne mal ein Beispiel noch, wo man diese frühen Entwicklungsphasen auch eine Rolle spielten und auch ein blinder Fleck in der Forschung, das war das sogenannte Contergan, wo ein Mittel entwickelt wurde, das alle Tierversuche auch durchlaufen hat. Und bei dem dann festgestellt wurde, dass Kinder mit körperlicher Behinderung doch nach Einnahme von Contergan dann entstehen können. Und das war so, dass im Mausmodell, also in den Tiermodellen, ein bestimmter Mechanismus gleichsam anders ist als beim Menschen. Und genau da war diese Schaltstelle nun auch, die dann diese sozusagen Schädigungen verursacht hat. Also das ist ein anderes Beispiel, wo man jetzt immer gefragt wird und diskutiert wird, ist man bei einer anderen ethischen Diskussion.
Welche Position bei der ganzen Frage vertreten Sie denn?
Und ich selber vertrete eher eine Position, wo ich sage, der Kontext, in dem solche Handlungen passieren, spielen schon eine Rolle. Nicht die alleinige. Ein ethisches Urteil leitet sich nie 1:1 nur aus 2 Gegebenheiten ab. Was meine ich damit? Solange solche Embryonen in der Fortpflanzungsmedizin entstehen im Zusammenhang des Handlungskontextes eines Paares, das ein Kind oder Kinder will, ist der Zusammenhang die Reproduktionsmedizin und der Kinderwunsch des Paares. Und in dem Moment, wo dieser Handlungskontext nicht mehr vorhanden ist, weil die entweder sagen, wir wollen kein Kind mehr oder sie haben eins oder vielleicht sogar 2, dann ändert sich meines Erachtens auch der Beziehungskontext, in dem diese Embryonen, die nur eingefroren sind, vorhanden sind. Und dann ist in der Tat eine Abwägung, jetzt ethisch zu sagen, einfach wegschmeißen oder ewig eingefroren und nach 5 Jahren kann man sie dann auch nicht mehr weiter verwenden, ja, weil das Einfrieren und Gefrorenhalten ja jetzt auch kein natürlicher Prozess ist. Und insofern eben dieser im Interesse jetzt an Forschungsermöglichung Weg zu ermöglichen. Damit auch Menschenwürde jetzt würde ich nicht mehr solchen frühen Embryonen zusprechen.
Wir haben jetzt viel über die Vorteile von embryonaler Stammzellenforschung gehört. Was sind denn die Risiken? Also könnte es auch zu einem Missbrauch kommen?
Missbrauch ist in der Wissenschaft immer möglich, ja. Das spielt in Deutschland natürlich eine besondere Rolle, Missbrauch, die Erinnerung an den Nationalsozialismus und das, was führende Wissenschaftler, also nicht irgendwelche kruden Gesellen, sondern was führende Forscher und Wissenschaftler in der Medizin, in den Biowissenschaften, Stichwort Eugenik, also gemacht haben, das hat in Deutschland zu Recht auch zu einer Erinnerungskultur geführt, wo gesagt hat, wir wollen nicht, dass menschliches Leben am Anfang so bewertet und dass dann das Stichwort selektiert ausgewählt wird. Also der Embryo ist überlebensfähig und der andere nicht. Ja, und das wird dann schnell verglichen mit den Urteilen über lebensunwertes Leben im Nationalsozialismus bei den Kritikern. Es ist wichtig, an diese furchtbare Geschichte zu erinnern. Es ist ein Beispiel auch von Missbrauch von Wissenschaft ohne ethische Leitlinien. Also Missbrauch ist immer möglich. Insofern ist es wichtig, wie reguliert wird. Und wir haben in Deutschland jetzt für diese Forschung, Zentrale Ethikkommission für Stammzellforschung in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, das dann letztlich die Genehmigung erteilt, eine engmaschige sozusagen Beobachtung auch der Wissenschaftler, die sowas meinen. In England ist, nur in Klammer gesagt, diese Kontrolle noch sehr viel engmaschiger. In Deutschland kriegen Forscher eine Genehmigung, diese Zellen zu importieren und dann zu arbeiten dran. Diese Genehmigung ist nicht limitiert. Und es wird auch nicht in den Labors kontrolliert, was die Engländer machen. Die limitieren bestimmte Forschungsvorhaben und sagen nach 5 Jahren neue Lizenz und dann sehen, was rausgekommen wird. Warum ich das sage, Missbrauch ist immer möglich, ja. Und wir haben aber in Deutschland auch dann einen guten Weg gefunden.
Die ganze Debatte ist ja sehr aufgeladen. Wie erklären Sie sich denn die hohe Emotionalität bei dem Thema?
Um menschliches Leben, da weiß jeder, dass wir mal so ein Embryo waren, ob wir jetzt Biologie studiert haben oder mit Schulunterricht gehört haben oder nichts gehört haben, ist ja egal, also ein Bewusstsein. Ich sage immer, dass es mit unserem eigenen Körper, unserer eigenen Haut was zu tun hat. Das ist zunächst mal eines. Und die hohe Emotionalität ergibt sich dann zum anderen, auch da spielen viele Elemente eine Rolle. Die hohe Emotionalität ergibt sich natürlich auch auf dem Hintergrund der Geschichte jetzt, die wir genannt haben, in Deutschland speziell. Ein anderer Faktor ist die hohe Emotionalität. Es geht natürlich immer um Krankheit und Gesundheit. Und Krankheits- und Gesundheitsthemen haben immer eine enorme mobilisierende Kraft. Denken Sie jetzt an den ganzen Streit ums Impfen. Am Beispiel des extrakorporalen Embryo wird die Frage nach Menschenwürdeschutz verhandelt. Ja, also wer über den Embryo diskutiert, diskutiert über diese Grundfrage, die Sie selber angeschnitten haben. Was ist Menschenwürde? Wo beginnt sie? Wo endet sie? Haben wir Kriterien dafür? Das ist die hohe Emotionalität, die dran steht. Und es steckt eine Grundangst, die nicht so offensichtlich erkennbar ist, aber meines Erachtens dahinter, dass wir als moderne Menschen in unseren Kulturen ein hohes Maß an Verunsicherung dauernd erleben, weil sich alles so schnell verändert und so weiter. Und wir haben eine Grundangst, dass wir in der Welt, die wir erzeugt haben, der technischen, industriellen Welt mit ihrer irren Geschwindigkeit an Entwicklungen, dass wir darin untergehen.
Es spricht also einiges dafür, dass die Embryonen für die Forschung zur Verfügung stehen. Zumindest, wenn die Eltern zustimmen und es Embryonen sind, die bei der künstlichen Befruchtung übrig geblieben sind. Wie sieht denn jetzt die Kontraseite aus? GegnerInnen der Embryonenforschung gibt es viele. Es ist vor allem bemerkenswert, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen sie kommen. Einer der größten GegnerInnen ist die katholische Kirche. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich 2019 gegen die Embryonenforschung ausgesprochen und verweisen nach Anfrage auf ihre Stellungnahme. Die katholische Kirche geht darin noch auf einen anderen Aspekt des Embryonenschutzgesetzes ein, das Verbot der Eizellenspende. In ihrer Stellungnahme steht:
In vielen Fällen könnte eine ungewollte Kinderlosigkeit vermieden werden, wenn Paare ihren Kinderwunsch früher im Lebenslauf realisieren würden.
Sie verurteilen In-vitro-Fertilisation also, wenn sie durch Paare, die altersbedingte Schwierigkeiten beim Kinderkriegen haben, in Anspruch genommen wird. Außerdem betont die katholische Kirche, dass der Embryo ab der Erzeugung eine Würde besitzt und dass die Beforschung somit ethisch nicht vertretbar sei. Das Thema wirft die Frage auf, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Ab wann ist ein Embryo ein Mensch? Zu Beginn der Befruchtung? Ab einem bestimmten Monat? Oder ab der Geburt? Diese bioethische Frage ist sehr schwer zu beantworten und es gibt noch keine gesamtheitliche Einigkeit darüber. Sie spielt auch bei anderen gesellschaftlichen Debatten, wie beispielsweise Abtreibung, eine entscheidende Rolle. Für das genethische Netzwerk spielt sie bei der Debatte um die Embryonenforschung zumindest keine Rolle. Ich habe mich mit Biologin Isabel Bartram unterhalten, die für das Netzwerk arbeitet. Ihre Schwerpunkte sind Gendiagnostik, genetischer Datenschutz, Stammzellenforschung und die gesellschaftlichen Auswirkungen davon. Frau Bartram, was genau ist denn das genethische Netzwerk?
Das genetische Netzwerk gibt es seit Ende der 80er Jahre. Es wurde gegründet in Reaktion auf rapide oder rasante Entwicklungen in gentechnologischer und biotechnologischer Forschung. Ja, mit dem Zweck, dass sich eben kritisch damit zu beschäftigen, was soziale oder politische Fragen sind. Sozusagen das Feld nicht Forschern und Technologieentwicklung zu überlassen.
Wie stehen Sie denn zur Stammzellenforschung im Allgemeinen?
Woher kommen denn überhaupt diese Embryonen? Also wie werden die erzeugt? Und die kommen eben aus Eizellen. Und Eizellen kann man eben nicht so leicht herstellen wie jetzt zum Beispiel Samen. Eine Samenspende ist ja relativ einfach machbar, aber Eizellen werden eben so erzeugt, dass sich Personen mit Eierstöcken einer Hormonbehandlung unterziehen müssen und die überproduzierten Eizellen dann unter Anästhesie chirurgisch entfernt werden. Also das ist inzwischen natürlich Routine, aber es passiert auch immer wieder was. Also es ist zwar relativ risikoreich, aber es ist ja was anderes, ob man so eine Behandlung macht, weil man selber seinen eigenen Kinderwunsch erfüllen will oder ob man das macht, um ja, Forschungsambitionen von jemand anderen zu erfüllen.
Was genau kritisieren Sie denn an der Stellungnahme zum Embryonenschutzgesetz?
Unsere Befürchtung ist, wenn das legalisiert wird, dann entwickelt sich eben ein Markt für Eizellen. Und dann werden eben Frauen, die eben in prekären Umständen leben, sozusagen ihren Körper aufs Spiel setzen, um eben diesen Bedarf an Embryonen zu decken in der Forschung. Und das möchten wir nicht.
Können Sie das nochmal weiter ausführen? Also was sind da die genauen Risiken?
Es ist ja jetzt zum Beispiel auch so, dass man Entschädigungen kriegt bei Blutspenden, aber Blutspenden oder Plasmaspenden ist sehr viel schonender oder einfacher machbar. Eizellen ist eben... Also man sieht es ja in anderen Ländern, wo zum Beispiel auch die Eizellspende für so für reproduktionsmedizinische Sachen erlaubt ist, dass es da eben so ist, dass ärmere Frauen eben dann Eizellen spenden und ja ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.
Haben Sie für diese Art der Eizellenspende ein Beispiel?
Ja, in Spanien zum Beispiel ist es so. Und da gibt es eben auch Studien dazu, dass es den Frauen da nicht so gut geht, die das machen oder dass sie es eben nicht aus altruistischen Motiven machen, weil sie ja helfen wollen, sondern eben ganz klar aus kommerziellen, also aus finanziellen Interessen, weil sie eben das Geld brauchen. Das hat auch halt zugenommen mit der Wirtschaftskrise da.
Die Stellungnahme bezieht sich jetzt hauptsächlich darauf, dass Embryonen für die Forschung hergenommen werden sollen, beim Verfahren sozusagen übrig bleiben und nicht unbedingt durch Eizellenspenden entstehen. Was sagen Sie dazu?
Klar, Sie sagen jetzt, es geht nur um diese überzähligen Embryonen, aber in dem Bericht steht eben auch, dass sie nicht reichen, um bestimmte Forschungsfragen zu klären. Also dass es bestimmte Forschungsfragen können nur mit eigens dafür hergestellten Embryonen geklärt werden. Und da deutet sich, denke ich, schon an, dass wenn das einmal erlaubt wird, dass dann ja dann bald Forderungen kommen, dass weiter auszuweiten. Und deshalb denke ich, ist es falsch, dass generell es ist falsch, das überhaupt der Embryonenforschung zuzulassen und dieses Embryonenschutzgesetz zu kippen.
Können Sie noch mal genauer auf die feministische Perspektive eingehen?
Also diese Sache, woher die Eizellen kommen, das ist halt nicht anders machbar. Die werden eben von Personen mit Eierstöcken produziert und entnommen. Das kann man nicht anders machen. Und das hat eben ja medizinische Konsequenzen und ist ein invasiver Eingriff und ich denke, das sollte verboten sein. Ja, wenn Leute das sozusagen für ihre eigene Kinderwunschbehandlung machen, ist das eine Sache, aber Forschungsziele zu erfüllen, wo eben unklar ist, ob da jemals Therapien rauskommen oder irgendwas, denke ich, ist das nicht wert.
Außerdem kritisiert Isabel Bartram, dass von den 29 Mitgliedern der Arbeitsgruppe nur 8 Frauen oder weiblich gelesene Personen sind. Gerade wenn es um so ein Thema geht, ist das ihrer Meinung nach ein großes Problem. Das Thema ist noch nicht abschließend diskutiert. Es gibt sehr viele Positionen dazu und es ist mit sehr viel Emotionen und Grundsatzfragen aufgeladen. Interdisziplinarität ist hierbei besonders wichtig, um solche Themen anzugehen. Wann und in welcher Form die Politik auf die Stellungnahme der Leopoldina reagiert, werden wir in Zukunft sehen.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.